Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Name ist Nico und ich bringe euch jede Woche die besten Gäste, die besten Stories aus dem deutschsprachigen Bitcoin-Space. Und heute spreche ich mit Dirk Röder. Er arbeitet bei der Telekom, bei der Tochterfirma der Telekom, und ist dort im Blockchain-Krypto-Bereich beschäftigt. Aber er arbeitet in Wahrheit an Bitcoin. Er spricht über seine eigene Story, wie er zu Bitcoin gekommen ist. Aber vor allem reden wir natürlich darüber, wie ist das so in der Welt der Normie-Konzerne, wie ist das so in der Welt der Industrie, wie kann man dort mit Bitcoin ankommen, wie kann man dort Bitcoin-Lösungen präsentieren, wie ist das, wenn sich zwei Bitcoiner am Gang treffen in einem Milliardenkonzern. Wien grüßt München. Hallo Dirk.
Hallo Nico.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dirk Röder, wir haben uns kennengelernt auf der BTC 23. 23, alles ja. Sehr verwirrend, alles ein großer Blob an Bitcoin-Konferenzen. Auf der BTC 23 in Innsbruck. Du bist bei der Telekom, bei der Tochterfirma der Telekom, ist das richtig?
Das stimmt, ja, die Firma heißt Telekom MMS. Ist gegründet worden ursprünglich zum Thema Multimedia Solution. Ja. Also das ist so quasi Anfang der 2000er, ich glaube, oder sogar Ende der 90er. Das ist aber weggefallen, das heißt, es ist nur noch MMS. Und das ist ein klassischer IT-Projektierer. Das heißt, wir werden und die Leute werden angefragt, wenn es irgendwie Probleme gibt, relativ groß im IT-Sicherheitsthema.
Okay, und du bist Bitcoiner.
Richtig, das stimmt.
Und bist auch im beruflichen Umfeld mit Bitcoin tätig, aber fangen wir vielleicht anders an. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
Ja, klassische Frage. Tatsächlich, ich bin vom Haus aus Ökonom, habe auch tatsächlich im wirtschaftlichen Bereich, ich habe lange Zeit bei Audi gearbeitet, da im internationalen Marketing tätig, also gar nichts mit IT und irgendwas am Hut gehabt, mich aber immer für die IT interessiert. Und vor allen Dingen war ich immer sehr wirtschaftlich interessiert. Sehr, sehr früh auch mit Aktien angefangen. Jetzt nicht im Sinne von Daytrading, da habe ich kein Händchen für, aber im Sinne von erkannt, dass man sein Geld irgendwie ein bisschen profitabler anlegen kann als am Sparbuch. Und mit der Finanzkrise tatsächlich ähnlich wie Satoshi Nakamoto, das war so ein Bruch für mich, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Und auch die Nachwirkungen, was dann auch mit Griechenland passiert ist, wie man damit umgegangen ist, etc., Da war für mich so ein Thema, wo ich denke oder mir gedacht habe, da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich von Bitcoin erfahren, habe das jetzt technisch nicht durchstiegen, um das auch klar zu sagen. Ich hatte die Werteversprechen verstanden, es ist einfach begrenzt, ne, die berühmten 21 Millionen. Und es hat keinen Führer, also es kann nicht verändert werden. Das waren eigentlich so diese Haupt-zwei Themenpunkte, die mich gefasst und gepackt haben, und dann habe ich angefangen, mich damit immer tiefer zu beschäftigen und daraus glücklicherweise einen Job gemacht. Klassisch auch das Thema Blockchain dann mit verarbeitet, aber so bin ich eigentlich zu Bitcoin gekommen. Dieser Anfang der Finanzkrise und die Jahre danach und die Verwerfungen und die vielleicht auch Ungerechtigkeiten.
Weißt du noch, was das für Punkte waren, wo du gesagt hast, okay, da müssen wir uns was einfallen lassen, da braucht es eine Veränderung? Gab es da so neuralgische Erlebnisse?
Ja, ganz konkret tatsächlich die Gelddruckerei. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn man mit Geld Armut bekämpfen könnte, dann hätten wir längst keine mehr. Und ich meine, im Anbetracht der Corona-Krise sind wir natürlich nochmal auf ganz neue Sphären abgehoben, aber damals auch schon hat man ja sehr, sehr viel Geld gedruckt, um die Probleme zu übertünchen. Und auch tatsächlich in mir so dieser Ungerechtigkeitssinn, dass wir die Banken rausgehauen haben. Ich fand den Big Short, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ja. Ein relativ berühmter Film. Und da gibt's ja diese eine Szene, wo dann quasi die Stimme aus dem Off so sagt, ja, und dann sind alle Banker ins Gefängnis gegangen und so weiter und so fort. Und dann kommt ja dieser Platten-Scratch und so, und natürlich ist nichts davon passiert. Und das war auch etwas, was mich tatsächlich sehr gestört hat, weil ich mir dachte, okay, Gewinne werden privatisiert und wenn es schief geht, werden die Verluste sozialisiert. Das hat gegen alle meine Instinkte gesprochen, weil ich gedacht habe, das ist einfach schreiend ungerecht. Und ich hatte diese Ansätze, ohne es wirklich jetzt in Worte fassen zu können, was man dann im Laufe der Zeit, wenn man in dieses berühmte Kaninchenbau hinuntersteigt, dass man das dann vielleicht auch besser in Worte fassen kann. Aber es war einfach dieses Gefühl, hier läuft was schief. Mhm. Und vor allen Dingen die Lösung oder die Methode, die man anwendet, um es abzuwenden oder es zu heilen, ist die falsche. Das war so ein, würde ich sagen, einer der Kernaus, also einer der Gründe.
Ich habe eine ganz ähnliche Geschichte, aber ich weiß auch, dass das nicht von 1 auf 100 geht. Also, dass man da nicht sich ein bisschen mit Gelddrucken beschäftigt und mit Banken-Bailouts und dann gleich zu Bitcoin greift. Oder war das bei dir schon so?
Ach so, nein, das ist natürlich nicht von 0 auf 100. Ich bin jetzt auch nicht von 0 auf 100. Also, ich bin Bitcoiner. Ich weiß ja, dass einige Leute sagen, wir werden niemals verkaufen und diese schönen Matrix-Memes da rumfliegen. So nach dem Motto, Neo, du wirst die gar nicht verkaufen müssen, wenn es auch bei 1 Million steht, lalalala. Das war nicht der Fall. Es war der Anstoß, mich damit auseinanderzusetzen. Tatsächlich, ich habe darüber jetzt nicht nur wegen unserem Podcast oder diesem Termin, sondern generell beschäftigt man sich ja damit und reflektiert. Und tatsächlich war die Corona-Krise dann so der letzte Katalysator für mich, wo ich dann gesagt habe, dass ja die Art und Weise, wie der Staat mit seinen Bürgern umgeht, die Art und Weise oder die Sicht des Staates auf den Bürger was er den Bürgern als Leistung anbietet, das passt alles nicht mehr zusammen. Ich war da vorher schon Bitcoiner, ich hatte auch vielleicht das ein oder andere Satoshichen schon mir besorgt, aber die Corona-Krise war so eine Art Katharsis, also auf vielen Ebenen, aber da bin ich dann tatsächlich sehr, sehr stark auch von allen anderen Coins weggekommen und mich dann nur noch auf Bitcoin konzentriert.
Weißt du noch, was da der ausschlaggebende Punkt war, der dich dazu gebracht hat, dann wirklich zu sagen, das ist ja auch so ein Entwicklungsschritt, nicht? Wenn man quasi die Gier auch ein bisschen hinter sich lässt und sich denkt, okay, ich habe keine Zeit, mich mit diesen anderen Coins zu beschäftigen. Gab es da einen Grund dafür?
Also du hast es eigentlich sehr, sehr schön erwähnt, Nico. Also viele kommen ja wegen der Rendite und einige bleiben wegen des Werteversprechens. Und ich glaube, das ist dann auch bei mir passiert. Und das war in der Stärke oder ja, in der Stärke dann tatsächlich bei der Corona-Krise. Auch da wieder das Geld drucken. Aber auch da die Tatsache, dass der Staat sich häufig aufschwingt, Probleme zu lösen, die er in der Regel selber verursacht hat. Das ist so der Punkt gewesen, wo ich mich für den Gegenentwurf und die Trennung von Staat und Geld verschrieben habe.
Weil du zu dem Zeitpunkt gesehen hast, das könnte ein Ansatzpunkt sein.
Richtig. Also dieses Trennung von Staat und Geld, das ist mir sehr deutlich geworden in der Corona-Krise. Wie gesagt, es war einfach nur ein Auslöser, aber die Methoden, sei es das Resultat, Gelddrucken etc. Ich will jetzt gar nicht auf die Details in Maßnahmen und sowas, das ist ein ganz anderes Thema, aber auch, wie gesagt, die Reaktion der Politik. Und das hatte so ein bisschen was für mich von wir übertünchen die inhärenten Probleme vom Fiat-Geld und die einzige Lösung, die wir in unserem Waffenschrank haben, ist natürlich wieder Neues zu drucken und damit lösen wir wieder alle Probleme. Und das erinnerte mich natürlich letztendlich auch an die Euro-Krise, die ja im Grunde genommen nie aufgehört hat. Und dann dachte ich mir so, okay, also die drehen das Rad quasi wieder ein Zahnrad oder sie drehen den Regler wieder ein Zahnrad weiter. Und da fällt mir, ich kriege das Zitat nicht hin, von Daniel Stelter ein, auch auf der BTC 23. Ich fand den Podcast oder den Auftritt von ihm extrem spannend und er ist ja sonst sehr gemäßigt und natürlich ein Kritiker, aber in seiner Art gemäßigt und er hat irgendwie so sinngemäß ja gesagt, dass er realisiert hat, die werden dieses System quasi bis zum letzten Millimeter Vollgas vor die Wand fahren. Und ich fand, das ist eine Aussage, die ist natürlich sehr deprimierend, aber ich stimme ihm zu 100% zu. Und diese Erkenntnis, ich kann sie dann vielleicht nicht so eloquent wie jetzt Daniel Stelter dann in Worte fassen, aber letztendlich ist das, was bei mir dann auch wieder so gärte, wo ich mir denke, die machen einfach weiter, kommen was wolle.
So wie auch bei The Big Short, nicht, wo er am Schluss dann da sitzt und es nicht fassen kann, dass sie einfach, dass einfach Bailouts gibt und die Sache ist erledigt. Und gleichzeitig führt das aber auch dann dazu, dass man einsieht, okay, das ist auch ein echtes Problem. Das ist nicht nur ein akademisches Problem, das ist nicht nur eine theoretische Angelegenheit, das ist ein Problem für uns und für unsere Kinder. Wenn die das System so weiter an die Wand fahren wie bisher, dann wird es nicht besser werden.
Der S9 Mini ist der neueste Bestseller von 21 Energy. Eine Bitcoin-Heizung, klein und günstig, aber leistungsstark und formschön. Und jetzt für kurze Zeit mit einem Rabatt von 21% zu haben. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt. Der S9 Mini ist perfekt für Wohnzimmer, Büro oder auch fürs Schlafzimmer, denn er wärmt flüsterleise, so wie alle Heater von 21 Energy. Und 21% sparen, das heißt, es gibt den S9 Mini für 5,52 statt 6,99. Nur für kurze Zeit und obendrauf gibt es gratis Lieferung. Also schaut gleich rein bei 21energy.io.
Ich glaube, diese Crash-Angst, das ist das Erste, was kommt, aber dann merkt man, okay, es kommt vielleicht gar nicht der große Crash. Es wird nur immer verrückter und immer irrer, die ganze Angelegenheit. Und die Ideen werden immer verrückter und egal. Ich erwähne das gerne jetzt auch schon bei meinen unter Anführungszeichen Normie-Friends. Ich sage, Leute, es wird nicht mehr wie früher. Wir gehen nicht mehr zurück. Die ganze Irrsinn wird nur noch schlimmer.
Da stimme ich dir zu. Das ist auch etwas, das hat gar nichts mit Bitcoin zu tun. Ich hab da auch natürlich, das heißt keine Lösung oder Lösung sowieso nicht, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber was mich so frindet, weil du nennst die Normie-Freunde, ich glaube, dass dieses Bauchgefühl, dass hier irgendwas schiefläuft, das können einige Leute gar nicht so richtig in Worte fassen. Was mich aber immer wieder fasziniert ist, dass du hast das, genau wie du es formuliert hast, ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der der war früher Daytrader, sehr erfolgreich. Mhm. Und wir sprechen halt auch über so wirtschaftliche und politische Themen. Und wir sagen schon relativ lange, dass es immer verrückter wird, genau wie du es formuliert hast. Ja, sie legen immer noch eine Schippe oben drauf. Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Und man denkt so, ja, das machen sie jetzt nicht. Ja, und dann zack, kommt es noch dazu. Aber keiner versteht es. Und ich finde es faszinierend, wie du jetzt wird es so ein bisschen philosophisch oder vielleicht auch ein bisschen verrückt, wie auch immer. Aber ich finde es, ich habe eine gewisse perverse Begeisterung dafür, wie du ein Volk beschäftigen kannst, dass sie letztendlich immer irgendwelche Ursachen, die werden hochgespielt oder ihnen werden irgendwelche Themen vorgegeben, aber keiner kämpft direkt an den Symptomen, keiner erkennt, woran, also ich sage jetzt nicht, dass Bitcoin, also ich sage ganz bewusst an der Stelle, glaube ich, Bitcoin löst nicht alles, ja, also das ist so, Bitcoin ist nicht auf alles die Antwort, aber tatsächlich ist kaputtes Geld ein Grund für viele Probleme, die wir haben. Aber da steigt keiner ein. Und ich habe es auch in meinem Vortrag ja auf der PTC 23 da gesagt, in Bezug auf die Manager, und das kannst du auch auf jeden einzelnen Bundesbürger übertragen, die Leute haben doch in ihrem Alltag in der Regel überhaupt keine Zeit. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja, die Leute sind beschäftigt, ihr Leben zu leben, alles wird immer teurer, es wird immer anstrengender quasi zu überleben, es werden immer mehr Restriktionen bis ins kleinste Privatleben hinein auf die Leute oder über die Leute drüber gestülpt, und die sind halt so damit beschäftigt, ihr Leben zu leben und hier einen halbwegs guten Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, dass sie sich keine Zeit nehmen können, wirklich diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, Moment mal, was läuft hier eigentlich? Und
ja. Das Fiat-System stiehlt dir deine Zeit, dann kannst du nicht darüber nachdenken, warum dir das Fiat-System die Zeit stiehlt. Das ist eigentlich genial gelöst, ja. Also es ist Es ist wirklich so. Es ist, weil du hast das ja überall. Also auch ich meine, Brot und Spiele, to be fair, gab es auch schon unter dem Goldstandard. Ja? Heute ist das halt institutionalisiert. Du hast die Manager erwähnt, das finde ich sehr spannend, nachdem du ja auch aus dem Konzernumfeld kommst. Ist das so ein bisschen so wie bei den Politikern? Ich stelle es mir so vor, wie bei den Politikern, dass die gar nicht das große Ganze, maximal das große Ganze ihres eigenen Unternehmens sehen, nicht das große Ganze einer Gesellschaft oder einer Makroökonomie und deswegen auch ganz einfach auch nicht langfristig denken, auch nicht keine Incentives haben. Also die wenigsten Manager arbeiten ihr Leben lang oder jahrzehntelang an einer Stelle und haben gar keine Incentives, langfristig zu denken und zu planen in dem Sinn.
Ja gut, ich habe da natürlich eine Meinung, um das gleich vorweg zu sagen. Ich kann natürlich jetzt nur von mir sprechen. Es ist ja nicht so, dass ich alle Manager kenne und ich spreche jetzt auch ganz explizit nicht für irgendeine Firma und deren Manager, aber natürlich hast du valide Punkte genannt. Ich denke, in der Regel sind die Leute auch mit ihrem Job so verheiratet und von ihrem Job so eingenommen, dass ihnen wirklich wenig Zeit bleibt, nach links und rechts zu schauen. Und ich glaube auch, dass die Belohnungsstruktur so angelegt ist, dass, und das, wie gesagt, das ist jetzt ganz allgemein und auch nicht, das gilt nicht für jedes Unternehmen, aber dass es häufig halt so ist, dass die Belohnungsstruktur nicht langfristig orientiert ist, sondern eher kurzfristig und da Entscheidungen getroffen werden. Natürlich, und das ist zutiefst menschlich und da kann man jetzt dem Individuum überhaupt keinen Vorwurf machen, dass die Entscheidungen treffen für ihr eigenes Portemonnaie. Ja, wenn ich finde schon, dass es große Unterschiede, für mich war es erhellend, für jemand, der ja von Audi kam, in einem Großkonzern war, und wenn ich jetzt Maybaum Wolf sehe mit Holger und Volker, die beiden Gründer, die dieses Unternehmen hochgezogen haben, das ist ihr Baby, und dass die einen, also wenn man auch mit ihnen spricht, dass die planen wirklich in so 10 Jahre plus im Voraus. Mhm. Die machen sich Gedanken, was ist 2030? Weil sie sagen, wenn ich heute irgendetwas entscheide, wie stehen wir in 2030 da? Wenn du aber jetzt für eine Aktiengesellschaft arbeitest und bist jetzt CEO von irgendeiner AG im DAX, im MDAX oder sonst irgendwas, dann musst du Quartalsberichte abgeben und so weiter. Das heißt, dein Drang oder deine Motivation heraus, irgendetwas zu tun und an dem, was dein Erfolg gemessen wird, ist halt viel, viel kürzer. Und das ist ja auch ein Teil, wenn man ehrlich ist, der für diese Weltmarktführer von uns Deutschland im Mittelstand spricht. Ne? Das sind ja alles kleine Familienunternehmen, die ja genau solche Sachen beherzigen. Ich sage jetzt nicht, dass alle Familienunternehmen besser sind als jeder als Aktiengesellschaft. Ne? Das ist kein Schwarz und Weiß. Aber so diese Richtung, das geht schon daran, welche Belohnungsstruktur habe ich und wie ist die ausgerichtet?
Und also nur eine Zusammenfassung, also Audi, Maybaum Wolf und Telekom, das waren so deine drei großen Stationen, oder?
Richtig.
Maybaum Wolf kenne ich schon, aber kannst du kurz sagen, was die machen?
Maybaum Wolf ist auch ein IT-Dienstleister. Die haben sich so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, die sind bei so coolen Innovationsprojekten, glaube ich, ganz groß. Und letztendlich auch, du hast ein IT-Problem, machst eine Ausschreibung, die bewerben sich drauf und bieten dir Leute an. Also im Endeffekt sind die im gleichen Geschäft tätig wie momentan auch die MMS. Mhm. Auch wenn mein Bereich da jetzt rausfällt, weil wir uns ja jetzt nicht mit Projekten beschäftigen, sondern wir haben ja ein Produkt.
Machst du jetzt in deinem aktuellen Job auch irgendwas mit Bitcoin?
Ja.
Was machst du da?
Mache ich. Also wir kommen, ich weiß, es ist ja ein Bitcoin-Podcast. Es wird jetzt die nächsten zwei Minuten werden vielleicht hart für den einen oder anderen Bitcoiner, aber ihr bleibt einfach dabei.
Beißen wir die Zähne zusammen, okay?
Ja, genau. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Ich bin angetreten, weil die Telekom ein Team hat, was sich mit Staking beschäftigt. Und die Geschichte ist eigentlich relativ einfach und auch total logisch hergeleitet. Die Telekom hat früher Infrastruktur bereitgestellt, um Gespräche zu ermöglichen, also das klassische Telefonat. Damit hat die Telekom angefangen, das weiß jeder. Irgendwann hat man Kabel in die Erde gelegt, Glasfaser und so weiter und hat gesagt, hey, wenn wir jetzt von Sprache auf Daten gehen, dann ist das unsere Kernkompetenz, wenn du so willst. Und dann kam irgendwann der Schluss, der wurde aber vor mir gefällt. Also das sind jetzt nicht meine Federn, mit denen ich mich schmücken möchte, dass man gesagt hat, hey, wenn wir dann irgendwann Werte über das Netz verteilen, warum unterstützen wir das nicht auch mit Infrastruktur? Mhm. Das war die Herleitung erstmal, warum macht die Telekom das? Und man hat vor ungefähr 3 Jahren damit angefangen. Also ganz klassisch, selber jetzt nicht, man hat selber keine Delegation, also die Telekom selber hält keine Tokens, sondern die Telekom sagt halt nur, wir stellen die Infrastruktur bereit. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil es skaliert. Das ist also kein Beratungsgeschäft, dieses klassische, ne, ich verleihe Leute für einen Tagessatz, sondern wir sind ein Team, wir bauen daran, wir sprechen mit Institutionellen, mit Banken etc., die sind auch unsere Kunden, die dann ihre ihre Tokens bei uns auf die Validatoren oder Oracles oder Indexer delegieren. Und diesen Spagat, den halte ich aus. Ich bin, was Geldpolitik angeht, bin ich Bitcoin-Maximalist. Ich bin aber relativ entspannt, wenn eine Lufthansa, ich glaube, die machen das mit diesem dieser Up-App auf der Polygon-Blockchain, sage ich halt immer so, es tut keinem weh, dann sollen sie es halt machen. Und man muss ja nicht alles irgendwie auf dem sichersten Protokoll, was es gibt, absichern. Wenn wir das mit Geld hinkriegen, glaube ich, dann haben wir genug erreicht und der Welt genug positive Alternativen geboten. Und unter diesem Mandat habe ich angefangen, bei der Firma mit zu überlegen, okay, Web3, das ist natürlich auch letztendlich Bitcoin und was kann man da machen? Und wir sind eben in diesem Stadion. Wir haben eine Bitcoin-Node laufen, wir haben auch mittlerweile, glaube ich, 2 Lightning-Nodes laufen, sind noch im Experimentierstadium, aber beschäftigen uns konkret und haben auch konkrete Ideen, die sich in den, so Gott will, in den nächsten 2-3 Monaten wahrscheinlich dann in 2 PR-mäßig durchaus interessanten Piloten dann gipfeln. Und dann schauen wir mal, wie der Markt reagiert. Und wir hoffen natürlich positiv und dann wollen wir daraus ein Geschäft machen.
Aber was das ist, darfst du mir jetzt noch nicht verraten, PR-mäßig.
Es hat was mit, also kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann sagen, dass es um Lightning geht.
Okay.
Lightning, klassische Lightning-Infrastruktur. Und sehen wir als die Telekom auch mit dem Werteversprechen oder den Kernkompetenzen, wie ich sie eingangs in Bezug auf Staking erwähnt habe, sehe ich Ansatzpunkte, wie wir da helfen können. Am Ende des Tages führt das natürlich dann auch zu einer höheren Adaption. Das ist natürlich auch das Ziel dahinter. Und ich bin da zuversichtlich. Bis jetzt sind die Reaktionen tatsächlich überraschend positiv. Und dabei hat natürlich geholfen, dass generell das Sentiment von Bitcoin, es gibt ja momentan nur noch das eine Argument, das sich Umwelt nennt, dass dieses Sentiment ja sich auch sehr, sehr stark ins Positive gedreht hat. Die ganzen Berichterstattungen vorneweg, KPMG mit dem ESG-Rating, helfen natürlich auch innerhalb eines Konzerns, da mit Bitcoin zu arbeiten und dann auch zu argumentieren, weil man merkt, okay, also Waffen, Drogen, Frauen ist schon seit ein paar Jahren out und Klima ist jetzt, ich vermute mal, bis Mitte 2024 ist das Thema dann auch gelutscht. Und das hilft natürlich und unterstützt und ist auch großartig von der Community, dass man sich da so mit Verf gegen all den Blödsinn, der da geschrieben wird, entgegenwirft und korrigiert.
Ja, also zurück zu der Frage mit Polygon und so. Ja, ich bin ja jetzt auch jemand, der da relativ, wie soll ich sagen, intolerant ist, ja, aber gleichzeitig verstehe ich diese Dinge vollkommen und ich weiß auch, da wird ein Projekt angeleiert, vielleicht im Jahre 2018, ja, und das dauert, bis das umgesetzt wird und nur weil man, und das spricht ja auch nichts dagegen und dass diese technischen Dinge, also ich sage mal so, dieselbe technische Faszination und derselbe technische Zugang, der euch dazu gebracht hat, bringt euch jetzt auch dazu, euch Lightning anzusehen. Und das ist es, glaube ich, wert. Diese technische Herangehensweise hat den Vorteil, dass man das Ganze also getrennt von irgendwelchen ideologischen Sachen sehen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich meine, Telekom ist eigentlich ein interessanter Punkt. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit M-Pesa beschäftigt hast, diesem Geldsystem in Afrika, aber dort spielen die Telekom-Firmen quasi eigentlich die Rolle von Bankensystem und Notenbanken.
Ja, absolut. Faszinierend. Ich glaube, für Vodafone steckte da ursprünglich mit drin, ne?
Ja.
Die ja quasi so ein Cash-System auf SMS-Basis gemacht haben, ja. Also sehr, sehr faszinierend. Aber genauso wie du das sagst, also das, Ich finde generell, dieses 0 und 1 Denken, das bringt uns nicht weiter. Wie gesagt, ich kann es ja nur wiederholen. Also wenn es um Geld geht, dann Sparkasse, in dem Fall dann natürlich Bitcoin. Und da bin ich Maximalist, da lasse ich mit mir auch nicht diskutieren. Aus den uns allbekannten Gründen. Aber bei anderen Sachen sehe ich es eben auch so. Erstens, es tut ja keinem weh. Und es ist ein freier Markt. Die Unternehmen entscheiden sich für aus diversen Gründen für ein Protokoll. Und ohne diese Freiheit und ohne diese Tätigkeitsbeschreibung könnte ich ja wiederum auch wieder nicht das Thema Bitcoin auch treiben. Also von daher hilft es am Ende des Tages ja auch dem Bitcoin. Und das würde ich jetzt höher werten, als dass wir auch mit Staking zum Beispiel Polygon unterstützen.
Ja, wie gesagt, das wird ja auch irgendwann nicht mehr der Fall sein. Also das wird einfach, ich bin mir inzwischen sozusagen in der Value Proposition von Bitcoin als digitales Asset so sicher, dass ich mir da keine Sorgen mache, was auch immer Polygon ist. Ja, also das ist, da wird im nächsten Bullmarkt kommen die nächsten Hype-Coins und dann wird es da wieder Projekte geben, die dann 2029 auftauchen. Das ist halt, das ist verständlich, vollkommen verständlich. Wie viele Projekte wurden im Internet gestartet und wieder eingestellt? Also so muss man als Unternehmen arbeiten und wenn man da darf ich, also als Unternehmen würde ich da, ich darf quasi eine Grenze ziehen, weil ich labere ja nur. Ich muss ja jetzt keine Projekte sozusagen umsetzen. Und da ist mir lieber, ich labere über Bitcoin, weil das gibt mir eben etwas, woran ich mich orientieren kann, literally. Ja, bei mir war es eben auch die 2017, 18, jede Woche eine andere Blockchain, ja, und das, da wirst du irgendwann ein Dodel, ja.
Also tatsächlich fand ich auch sehr, sehr interessant, dass die Telekom sich explizit aus sogenannten Use Cases, also in den Anwendungsfällen raushält. Mhm. Das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich starte da überhaupt, weil das haben wir beim Ivan Wolf versucht und tatsächlich war es ja auch in, du hast die Jahre 2017, 2018 genannt, ne, mit dem Bullenrun etc., da war ja so das Sentiment, morgen ist alles Blockchain. Mhm. Das haben wir jetzt selber nie vertreten, das kann ich tatsächlich mit Sicherheit sagen, also wir mit dem ganzen Team, wir sind jetzt nicht rausgegangen, haben behauptet, das wäre so, aber es war ja so im Markt dieser Hype-Cycle, jetzt ist morgen alles AI, das ist jetzt das Gleiche, was ja mit AI gerade passiert. Und aber am Ende des Tages ist es natürlich schon interessant, was aus diesen ganzen Werteversprechen einiger, ich nenne es jetzt mal Projekte, Token-Projekte geworden ist. Und das ist dann schon vergleichbar im Grunde genommen mit dem klassischen, nennen wir in den neuen Markt, nennen wir es Startups etc. Und der Spruch, der ist schon nicht so falsch zu sagen. Manchmal hat man das Gefühl, Blockchain ist eine Lösung, die nach einem Problem sucht. Und da schwingt schon auch ein bisschen Wahrheit mit.
Ja, absolut. Blockchain ist eine Lösung, die nach einem Problem sucht. Genauso wie der digitale Euro. Ist übrigens auch eine Lösung, die nach einem Problem sucht. Die ganze Welt fragt sich, wozu, ja? Aber es wird trotzdem mit voller Wucht daran gearbeitet. Wobei, das ist natürlich dann auch interessant. Sollte das mal umgesetzt werden, ist das für jemanden wie euch, irgendwann schlägt das bei euch auch auf, infrastrukturmäßig? Oder gibt es da schon was?
Also das kann ich klar beantworten. Also in meiner Kenntnis gibt es nichts bei uns in diesem Bereich. Ich würde aber auch eine Linie ziehen wollen, dass der digitale Euro im Vergleich mit allem Gehässigkeiten, die er über Blockchain und andere Projekte als den Bitcoin ausgeschüttet werden, dass, glaube ich, das Pure Evil die CBDCs sind. Also dagegen sind die ganzen anderen Blockchain-Projekte meines Erachtens dann harmlos.
Ja, ja.
Also ich bin ein großer Gegner der CBDCs. Und aber am Ende des Tages, natürlich, wenn er jetzt eingeführt würde, auch egal in welcher Konsequenz, wäre jetzt, es ist ja egal, ob es die Telekom ist oder ob es die BASF wäre oder eine Volkswagen. Ja, also am Ende des Tages werden sie es dann anbieten, weil es dann offizielle akzeptierte Währung ist. Aber bei uns im Team gibt es schon eine klare Tendenz, dass man die Gefahren, und das ist ja unabhängig, ob das jetzt ETH-Maxis, Polygon-Maxis oder Bitcoiner sind, also da ist das Sentiment oder die Grundeinstellung ähnlich, dass das, was man dort versucht zu bauen, in erster Linie überhaupt kein Problem löst und in zweiter Linie man sich im Grunde genommen ein Überwachungstool besorgt. Yeah. Und auch wenn sie es, ich meine, das ist ja Bitcoin-Podcast. Ich meine, die meisten Leute, ich glaube, es gibt ja kaum einen Bitcoiner, der sagt, ich finde CBDCs geil. Aber natürlich macht mir das halt auch Sorge, weil da muss ich tatsächlich ehrlich sagen, das ist auch in der Corona-Krise habe ich halt eins gelernt, ja. Wie hat Ronald Reagan gesagt, wenn der Staat, wenn jemand kommt oder der Staat kommt und sagt, ich bin hier, um dir zu helfen, das ist dann quasi der schlimmste Satz, den man hören kann.
The most dangerous words in the English language. I'm from the government and I'm here to help.
Yeah. Exactly, yeah. Ja, genau. Und das ist genau, also das ist tatsächlich meine Denke, und in der Corona-Krise hat man halt gesehen, also wenn sie die Möglichkeit haben, diese ganzen Schweinereien zu machen, sie werden sie einführen. Und wenn sie dann wieder eine Notlage schaffen, um dann zu begründen, warum man dies oder jenes, und ich meine, mit der Klimakrise hat man ja das Killer-Argument momentan, was vor einem hergetrieben wird, und dann werden sie dir dann, wenn sie irgendwas mit CO2 kombinieren, also dieses, ich glaube ihnen halt nicht, dass sie es so programmieren, dass es Bitcoin ähnlich wäre, nennen wir es erstmal so, und du frei wie Bargeld anonym bezahlen kannst.
Ja, ja, ja.
Diese Chance werden die sich nicht nehmen lassen.
Also ich finde es ja auch immer ganz lustig, wenn dann gewisse Charaktere, und wir werden jetzt keinen Namen nennen, in den Talkshows sitzen und sagen, ja, also mit Bitcoin, da hätten wir uns ja die Pandemie nicht leisten können. So. Ja. Was immer so, das ist schon verkürzt dargestellt, aber das impliziert immer so, als wäre das so genial gelaufen. als wäre das so, ja. Am Ende des Tages hat man, in der Pandemie, einerseits die hässliche Seite der Staatsgewalt gesehen, ganz klar, ganz klar. Andererseits die hässliche Seite der komplett unfähigen Politik, die einfach willy-nilly da Lockdowns verhängt und dann die Löcher mit frisch gedrucktem Geld zustopft, um sich 2 Jahre später darüber zu wundern, dass die Preise steigen und die Inflation kommt. Ja, und dann ist es dann ist da irgendwie das Wetter schuld oder was auch immer. Also das haben wir ja vorher auch schon besprochen, dass diese Dinge nie in kausalen Zusammenhang gebracht werden. Aber ich sehe auch, wenn wir sagen, okay, die Menschen sind zu oberflächlich, kurzfristig orientiert. Ich sehe schon auch die Gegenbewegung. Also zum Beispiel, es gibt einerseits TikTok und andererseits gibt es Longform-Podcasts, so wie das, was wir hier machen. Ja, also es gibt schon die Gegenbewegung, und ich sehe sie eben auch bei Bitcoin. Du hast gesagt, die Trennung von Staat und Geld. Aber ist dir die Größe dieses Vorhabens eigentlich bewusst? Der Scope, weil das ist größer als, ich weiß nicht, als ein Projekt irgendwo umzuwickeln. Also die Trennung von Staat und Geld, das ist nicht morgen erledigt.
Ach so, ja, also die, vor allen Dingen werden sie nicht ohne zu kämpfen die Sache aufgeben. Sie werden alles versuchen, es geht ja am Ende des Tages nur um Macht. Und natürlich werden sie diese Macht nicht abgeben wollen. Das war ja damals auch ein Kampf, als ich die Kirche und den Staat trennen wollte. Wobei ich in Deutschland immer mir denke, so wie gut ist eigentlich diese Trennung, wenn der Staat für die Kirche Steuern einzieht. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Na gut, bei uns in Österreich hat die Trennung nie wirklich stattgefunden.
Achso, ich liebe Österreich zum Skifahren, aber politisch muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Details bin ich leider ein bisschen raus.
Weißt du, die Erklärung ist ganz einfach. Wir sind so wie ihr, nur ein bisschen entspannter.
Ja, okay. Also entspannter zu sein als Deutschland ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer. Okay, nehme ich als Beschreibung hin.
Also wir machen es so. Bei euch gibt es Regeln und Gesetze und alle halten sich dran. Und bei uns gibt es auch Regeln und Gesetze, aber es ist more like Guidelines. So. Ja? Also eher so die südeuropäische Perspektive.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, also das erinnert mich jetzt an Südtirol oder Italien, ja, aber ihr seid ja auch deutlich näher dran.
Ja, ja, ja.
Gute Beschreibung. Das finde ich auch zum Beispiel auch interessant, weil du das gerade sagst, ich weiß, es hat jetzt mit dem Podcast nichts zu tun, aber es fällt mir gerade rein. Ich war neulich am Gardasee, also ich surf so ein bisschen, und da haben wir uns irgendwie was bestellt, irgendwie so ein was zu trinken in so einer Bar, und dann kriegst du noch einen Plastikstrohhalm. Ja. Dann denke ich mir so, ha! Ja, also wir sind EU, sind ja offiziell verboten. Also ich finde es total cool. Ja? Aber dann denke ich mir so, genau, der Deutsche, der macht alles 100%. Ja, und alle anderen sagen so, ja, es ist so eine Richtlinie. Ja, wir halten uns so dran. Genau wie in Rom, die Leute sagen, Ampeln sind auch nur so Ideen, wie man den Verkehr regeln könnte. Ja, ich glaube nicht, dass du einfach bei grüner Fußgängerampel dann tatsächlich, dass alle Autos stehen bleiben. Du musst halt einfach auf die Straße laufen, dann halten die natürlich auch an. Und das Ja, das ist leider in Deutschland so und das macht mir auch immer Angst, weil die Deutschen sich ja auch immer feiern für ihre Abschlüsse in der EU etc. Und dann denke ich mir so, ja, der Einzige, der den Mist wieder komplett 1:1 umsetzt und die Wirtschaft abwirkt und den Leuten, ja, wie gesagt, bis ins kleinste Leben, im Privatleben hineinregiert, das sind dann wieder wir.
Woher kommt denn diese urdeutsche Lust, den eigenen Wirtschaftsstandort zu ruinieren?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, diese urdeutsche Lust ist aber auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark exponentiell gestiegen. Mhm. Also ich würde es jetzt mal, also gut, ich bin jetzt kein Politikexperte, aber einfach so eine Empfindung. Ich bin ja so schon, das sieht man in meinen grauen Haaren ja schon das eine oder andere Jährchen alt. Ich bin also klassisch ein alter weißer Mann.
Wie alt bist du denn?
51. Mhm. Und ich sag immer so, für mich, mir fehlen Staatsmänner. Das ist aber tatsächlich kein deutsches Problem. Ich finde, das ist ein internationales Problem. Irgendjemand, der in Demut vor dem Amt seine eigenen Interessen hinter die des Volkes stellt. Das wäre für mich so die Definition eines Politikers. Und jetzt vollkommen parteienneutral, also so ein Helmut Schmidt. Oder so ein, auch ein Helmut Kohl, auch wenn er jetzt quasi ja nicht der Sympath war. Aber das waren Leute, die haben sich, an denen konnte man sich auch vielleicht reiben. Aber auch, also gerade Schmidt, wenn du überlegst, der hat ja noch auch Interviews gegeben bis ins hohe Alter hinaus. Fand es auch immer sehr sympathisch, dass er gesagt hat, mir ist euer Rauchverbot vollkommen egal. Wenn ihr mich einladen wollt, dann rauche ich. Der hat auch nachgedacht. Und heute sind das alles so PR-mäßig, genau wie die Fußballer. Ja, die Fußballer haben früher dumme Sprüche rausgehauen und heute ist halt alles irgendwie so Phrasendrescherei und es sind sehr, sehr viele Narzissten draußen. Und ich glaube, diese Entwicklung hat sich sehr, sehr verstärkt. Und ich erkenne, ich war nie ein Fan von Merkel. Jetzt ist man damit, glaube ich, in guter Gesellschaft. Während der Merkel-Jahre war man dann ja immer quasi regierungskritisch und deswegen ja nicht so beliebt oder man wurde dafür angefeindet. Aber ich glaube schon jetzt nicht nur, dass Merkel per se jetzt grundsätzlich alles falsch gemacht hat, aber ich würde behaupten, mit Merkel begann dieser Abstieg, dass man mehr ideologisch agiert hat und weniger für das Volk. Und gut, mit der aktuellen Regierung ist das Ganze jetzt quasi irgendwie ein Turbolader eingeschaltet, ein Afterburner, wie auch immer du es nennen willst. Aber ich würde es, also hast du es anders, empfindest du es anders? Also wenn ich jetzt so die 80er, 90er, auch Anfang der 2000er, würde ich das jetzt gar nicht sehen, dass der Deutsche jetzt einen Drang hatte, seine eigene Industrie quasi aus den Angeln zu heben. Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber es ist meine persönliche Empfindung.
Nein, es ist eher... Also der Gedanke, den ich jetzt eigentlich hatte, ist, es hat offenbar schon sehr viel mit dem Trend zu tun. Wenn der Trend positiv, also wir haben da dieses, wie soll ich das aus, also das Problem ist bei einem inflationären Geldsystem und bei einem Geldsystem generell, so wie wir es kennen, die haben so 50 bis 80 Jahre Laufzeit, ja, und wenn es am Anfang fühlt es sich immer gut an, ja, so, und das System, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, hat sich am Anfang sehr gut angefühlt, war auch relativ lange relativ stabil und dann ab den 70ern gab es eine Zeit der Unsicherheit und dann gab es eine Zeit der Expansion, und zwar der inflationären Expansion. Und das waren die Jahre Kohl. Ja, das war eigentlich Kohl. Ja, also so Kohl war ab was Mitte der 80er, oder? Das war auch mein, also ich als Junge, ich bin 10 Jahre jünger als du, also ich als Jugendlicher, für mich gab's Helmut Kohl, war immer ein Kanzler, ja. Ich sage etwas, womit ich mich immer extrem unbeliebt mache, aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Merkel war noch, die Merkel war noch die letzte, der letzte Staatsmann, ja. Da mögen sich Dinge reingeschlichen haben, die schwer zu verstehen sind und die sich vielleicht selbst auch als Fehler betrachtet, aber bei Merkel hatte ich nicht den Eindruck, dass sie das aus Narzissmus macht oder aus Ego-Trip. Das war bei ihr nicht der Fall. Also die hat auch, also ich meine, alleine, wie du, schau dir an, ja, wann hat der Putin sich getraut, die Ukraine anzugreifen? Da hat er gewartet, bis die Merkel weg ist, ja?
Ich würde eher sagen, er hat gewartet, bis der Trump weg ist, aber da kann man sich natürlich trefflich drüber streiten.
Naja, aber ich meine, es mangelt ja nicht an Unterstützung für die Ukraine aus den USA. Ne? Also, vielleicht ist es auch der Trump gewesen, aber ich habe eher den, es ist Europa, also egal, also ich fand Merkel, ich bin da nicht so kritisch, aber ich bin natürlich auch ein Außenseiter, nicht? Also ich bin jetzt nicht in Deutschland, deswegen kann ich das schwer beurteilen, aber ich weiß, was du meinst. Also da sind schon Dinge reingeflossen, Stichwort Atomabschaltung, die dann eher ideologisch getrieben waren, glaube ich, ja. Wobei da kann man auch sich die Frage stellen, wie ideologisch ist das? Ist es vielleicht wirtschaftlich, ja? Und bei der jetzigen, es gibt diese Möglichkeit, dass sie jetzt einfach quasi auf Selbstzerstörungsmodus geschalten haben. Aber
ich glaube,
wie lange kann das die deutsche Wirtschaft mitmachen? Die deutsche Wirtschaft ist das Rückgrat Europas. Und ich meine, da muss es doch Leute geben, die sagen, das geht so nicht.
Ja, also da Zustimmung und die Frage stelle ich mich auch, aber diese Leute gibt es ja. Es gibt ja eine Gegenbewegung und ich glaube auch, dass der Habeck realisiert, also ich glaube nicht, dass der Habeck realisiert, dass es seine Entscheidungen waren, die die Sache vielleicht verstärkt haben, aber er merkt, dass das natürlich Sand im Getriebe ist. Was ich grundsätzlich jetzt unterstellen will, ist, ich glaube, egal, jetzt habe ich den Namen Habeck genannt, es geht mir gar nicht um eine Partei, es ist letztendlich die komplette Regierung, ist ja egal, welcher Minister. Ich glaube nicht, dass da einer dabei ist, der jetzt irgendwie ein böser Mensch ist oder boshaft oder sonst irgendwas. Aber es gibt ja auch diesen Spruch und der ist ja wahr, ne? Also der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Und das ist meines Erachtens genau das, was gerade passiert. Man glaubt, es ist schon so ein bisschen fast religiöser Eifer, irgendetwas richtig zu machen, also jetzt zum Beispiel in Richtung dieser Energiewende etc. etc. Und verfolgt das natürlich sehr, sehr methodisch und auch unnachgiebig, fast schon wie die Bitcoiner, wenn es um Bitcoin geht. Aber sie reflektieren halt nur nach links und rechts und schauen oder hören auch andere Stimmen. Und ich glaube, es gibt die Stimmen. Und am Ende des Tages merkt man das ja auch in ganz Europa, vielleicht auch auf der ganzen Welt, jetzt erst ganz kürzlich mit der Wahl in Argentinien, dass dieses Modell der progressiven linken Politik vielleicht den Zenit überschritten hat. Ich würde noch nicht vom Ende sprechen oder vom Pendel, aber ich glaube auch, dass in der industrialisierten Welt das Pendel oder Zenit für die Linken überschritten ist. Ich glaube, dass die Leute, weil es jetzt für viele ans eigene Portemonnaie geht, dass Leute aufwachen und sich schon fragen, wie war das denn in meiner Jugend oder wie war das denn vor 10 Jahren? Sind da die Züge, ich nehme einfach mal die Deutsche Bahn, sind die da auch schon so katastrophal nicht angekommen oder so zu spät gewesen? Und das ist jetzt eins von unzähligen Beispielen. Und ich glaube, die Leute merken das. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Sie merken, dass irgendwas schiefläuft. Aber es ist so offensichtlich, dass es an so vielen Stellen, auch an essentiellen Stellen der öffentlichen Infrastruktur und auch deines persönlichen Lebens ist, ächzt und krächzt und knirscht, dass man merkt, okay, sind die Lösungen, die man uns seit Jahren erzählt, die richtigen? Und von daher stimme ich dir zu. Ich glaube, es ändert sich was. Die Frage ist, ob es nicht noch ein bisschen schlechter werden muss, bevor es besser wird.
Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Die Befürchtung habe ich schon. Ich meine, wenn du Argentinien jetzt nennst, Argentinien ist jetzt gekippt in eine Richtung, von der wir vor 5 Wochen noch nicht mehr geglaubt hätten, dass es möglich sei. Und das auf der Basis massiver wirtschaftlicher Probleme seit Jahrzehnten. Also ich bin mir da nicht, ich bin da nie, ich teile deinen Optimismus nur aus einem einzigen Grund, teile ich deinen Optimismus. Und zwar der, dass, und da sind wir wieder bei deinem Thema und bei der Technik, dass die exponentielle Geschwindigkeit der digitalen Revolution, die wir alle unterschätzen, alle, selbst die größten Visionäre unterschätzen die Auswirkungen, weil die sehen dann nur die Möglichkeiten, aber die, dass die Dinge jetzt so schnell gehen, dass wir uns alle nur noch am Kopf kratzen und uns denken, was ist jetzt passiert? Also ich denke da zum Beispiel Russell Napier, britischer Ökonom, mit dem habe ich vor 2 Jahren ein Interview gemacht, der hat die sehr, sehr interessante Theorie, dass er sagt, okay, wir haben jetzt hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit, es ist aber noch keine echte Stagflation, sondern er erwartet jetzt eine Reshoring, ein Ende der Globalisierung und eine Art erneuerter Staatsdirigismus, also quasi eigentlich so gepaart ein bisschen auch mit MMT, ja, tatsächlich, dass der Staat noch ein letztes Mal richtig in die Tasten greift, ja, allerdings auf eine andere, also schon mit Blick auf Wirtschaftssteigerung, Arbeitsplätze etc., also nicht, also weg von der, also der ideologische Teil fällt tatsächlich weg. Also das kannst du nicht machen mit Umweltverträglichkeitsprüfungen alle 2 Minuten. Das wird nicht funktionieren. Ja. Und wenn das dann um Aufrüstung geht und solche unschönen Geschichten, die sehr gut sind für die Wirtschaft, wenn der Staat Geld druckt für Waffen und so ein Shit, ja. Okay. Und das, also er geht davon aus, dass das 20 Jahre, 15 bis 20 Jahre dauert und dass erst dann die Situation so dramatisch ist, wie sie jetzt schon in Argentinien ist, dass dann die Menschen schreien nach einer Öffnung, nach einem freien Markt, ähnlich wie sie es getan haben, eben nach der Chaosphase 70er Jahre, dann kamen Reagan und Thatcher. Das ist seine Theorie. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, dass möglicherweise Russell Napier zu alt ist, um es jetzt ganz hart auszudrücken, dass er nicht einrechnet, wie schnell die Dinge sich verändern durch die schnelle Kommunikation und die Entwicklung der Computer. Das geht hin bis zur Frage, wie passt die Deflation durch die Computer mit der Inflation durchs Geldsystem zusammen, Jeff Booth und so weiter. Also ich glaube, wenn ich mir ansehe, was jetzt so passiert, auch mit AI und so, ich weiß, es ist ein Meme, aber es ist halt ein Meme, das innerhalb von kürzester Zeit irgendwie einen Platz in unserem Alltag gefunden hat und ich nutze es auch jeden Tag jetzt. Und wenn man das hochrechnet, was da möglich sein wird in kürzester Zeit, dann, ja, was ich sehe, ist eine Art Zweispaltung der Gesellschaft. Du hast diejenigen, die nach vorne blicken und das Digitale aufnehmen, inklusive Bitcoin, und diejenigen, die in den alten Mustern gefangen bleiben und sich überhaupt nicht mehr orientieren können.
Also deine Kernaussage, dann würde ich gerne mal zur Orientierung kommen. Also deine Kernaussage, die würde ich unterstreichen, dass der Interviewpartner Tapir, dass er wahrscheinlich unterschätzt, dass es so lange dauert, dass es schneller geht. Wobei ich an der Stelle auch sage, ich hätte mir auch gedacht, dass einige Sachen schneller gehen. Ich habe die Wette, oder ich werde die Wette verlieren, ja. Ich hatte mal gesagt, dass 2023, 2024 der Euro platzt, ja. Das war mal so mein Thema und der hat sich einfach deutlich länger gehalten, ja. Mein Vater würde, glaube ich, man lebt nicht mehr, aber der würde sich wahrscheinlich jetzt die Ohren putzen, dass ich als ein Verfechter des Euros, also zumindest von der Idee grundsätzlich, weil er war von Anfang an dagegen, dass ich jetzt sowas überhaupt sage. Aber da habe ich mich auch verschätzt. Also das ist, da geht dann halt manchmal doch noch länger. Und da bin ich wieder bei Herrn Stelter. Zu dem Thema dieses Bewusstsein oder diese Ablenkung von den Leuten. Ja, die werden halt, also das ist halt dieser Teil, den finde ich halt faszinierend, dass die, ich glaube, es wird für sie immer deutlicher in verschiedensten alltäglichen Situationen, dass hier irgendwas schiefläuft, aber über ihren eigenen Schatten zu springen und sich wirklich damit zu beschäftigen, ob es jetzt die Digitalisierung per se ist, der Bitcoin im Konkreten oder die allgemeine Lage, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch Hoffnung, also es gibt, deswegen meinte ich ja, diese progressive linke Bewegung hat ihren Zenit überschritten. Das ist ja also mein Punkt, wo ich jetzt versuche, so ein bisschen diese Zeitenwende anzudeuten. Aber ich glaube halt, dass es noch dauern wird. Ich glaube, es gibt zu wenig Angebote, auch bei uns jetzt in der deutschen Politik, wieder das Leistungsbetrieb nach vorne zu schieben, Gleichberechtigung zu leben statt Gleichstellung etc. Ich glaube, da für solche Positionen findet sich momentan keine Mehrheit oder auch keine Partei, die es angreift und und jetzt sind wir wieder bei meiner Merkel-Kritik, die Partei, die das ja eigentlich ursprünglich mal in dieser Phase vertreten hat, die ist ja nach links gerückt. Ja, Merkel hat die Partei, die CDU und ihre konservativen Werte ja zerstört und dieses Gegengewicht fehlt. Mhm. Und es gibt momentan nicht, vielleicht wacht die CDU irgendwann auf und bekennt sich wieder zu ihren Kernkompetenzen. Aber ich glaube, auch da muss es vielleicht nochmal die ein oder andere Schlappe geben und vielleicht passiert dann endlich mal was. Nicht unter Herrn Merz, da muss auch jemand Neues ran. Aber ja, ich bin auch pessimistisch. Mir macht das auch alles sehr, sehr viel Angst. Ich bin auch immer wieder erstaunt über die Naivität des einen oder anderen Mitbürgers. Aber du bekommst halt Kopfschütteln. Wenn du solche Gespräche führst mit jemandem, der quasi diese Fragen nicht stellt und der jetzt, sorry, salopp gesagt, ARD und ZDF guckt, der guckt dich halt an und denkt so, bist immer so pessimistisch, du machst immer solche Szenarien, das läuft doch alles noch, ja, mein Brötchen kostet jetzt ein bisschen mehr. Die sagen dann ja auch, Inflation ist vorübergehend und begreifen gar nicht, ja, die hohe Inflation ist vorübergehend, aber mein Kürbiskernbrötchen, was vor anderthalb Jahren 65 Cent kostete und jetzt 95, wird nie wieder 65 Cent kosten. Und das, glaube ich, realisieren die Leute halt erst wieder in ein oder zwei Jahren.
Ja, ja gut, kann sein, dass es mal 65 Satz kostet, ja. Abgesehen mal, ich muss nur ganz kurz sagen, ich bin noch ist nicht sicher, ob die hohe Inflation vorübergehend ist. Das müssen wir noch abwarten, ja. Also die Behauptungen, glaube ich, kein Wort, ja. Das werden wir noch sehen. Aber ja, also ich glaube, du hast im Grunde, und deswegen bin ich mir nicht 1000%ig sicher, dass jetzt tatsächlich dieser progressive linke Wokismus oder wie auch immer man es nennen will, ja, also diese Bewegung, dass die wirklich schon durch ist, da bin ich mir nicht 100%ig sicher, weil du hast halt quasi einen Endpunkt und diesen Endpunkt, der wird immer wieder genannt, der ist total banal und vollkommen irre, aber das ist halt dann Universal Basic Income, also quasi die ultimative Staatsabhängigkeit. Du siehst keine Zukunft für dich selbst und alles ist doof und was machst du? Du gehst zum Staat und holst dir dort deinen Scheck, so. Ja, und das ist natürlich für die Politiker wahnsinnig reizvoll, weil sie sich dadurch ein Volk der Abhängigen schaffen, das überhaupt keine Bewegungsfreiheit mehr hat. Und die andere, das, was wir besprechen hier, Bitcoin, ist im Grunde das genaue Gegenteil, der extreme Gegenentwurf. Volle Eigenverantwortung mit allen negativen Konsequenzen auch. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr optimistisch, aufgrund dessen, weil ich sehe, wie viele eigentlich in diese Eigenverantwortungsrichtung jetzt schon tendieren. Aber vielleicht liegt das auch an meiner Bubble, weil ich halt mit denen rede permanent. Aber es ist schon für mich als jemand, der auch schon verstanden hat, was im Geldsystem falsch läuft, zu einer Zeit, als Bitcoin noch kein großes Thema war und auf völligen Unverständnis gestoßen bin, immer wieder faszinierend. Und was jetzt zum Beispiel in Argentinien passiert, jetzt war ich gerade in El Salvador, das ist schon... Und was ich auch sehe bei den jungen Leuten, also du bist 50, ich bin 40, aber es gibt Leute mit 20, die sehr, sehr viel offener die Dinge checken und sehr, sehr viel schneller die Dinge checken, als wir das noch gekonnt hätten auf unsere alten Tage, weil die auch in ihrer, also ich habe manchmal den Eindruck, dass die jungen Leute auch einfach viel schneller sind, dabei Dinge zu begreifen und Dinge einzuordnen und Dinge als wir noch, weil wir hatten noch mehr Zeit. Die haben ja keine Zeit. Das geht ja alles so schnell. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Wir sind jetzt schon quasi alt genug, um die Welle noch rauszureiten. Aber die müssen sich ja mit dieser neuen Welt erst zurechtfinden.
Ja, also bei den jungen Leuten hast du ja so diese veröffentlichte Meinung, ne, so nach dem Motto, die kleben sich auf die Straße, die demonstrieren für die Umwelt, die wollen alle kein Auto mehr fahren, sind große Fans von öffentlichem Nahverkehr etc. Stimmt. Und man sieht auch diese Videos, wenn dann, ich meine, ich finde das halt immer so ein bisschen, ich finde grundsätzlich diese Nervenzusammenbrüche auf TikTok oder irgendwelchen anderen so sozialen Medien immer ein bisschen schwierig, weil irgendwann sind die 18-, 20-Jährigen dann vielleicht auch mal Mutter und oder werden einfach mal älter und dann das Internet vergisst nie. Aber jetzt mal abgesehen davon, ne, die häufen sich ja, dass Leute auch die Erkenntnis, ich war neulich mit Leuten abends weg, die jetzt quasi nicht in diesem Bitcoin-Umfeld sind. Und dann fällt halt auch der Satz, ja, ich bin rausgepreist aus dem Immobilienmarkt. Ich habe gar keine Chance, mir eine Wohnung zu kaufen. Also ich kann es mir schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Also diese, wie gesagt, ist, deswegen sage ich ja, also die Erkenntnisse hier und da, die tauchen auf, aber da vielleicht ist das wieder mein Pessimismus und ich, wie gesagt, es gibt ja Dinge, wo ich sage, ey, ich freue mich, wenn ich mich irre, um Gottes Willen. Mhm. Also ich möchte hier nicht irgendwie alles brennen sehen, also bitte nicht missverstehen, aber ich glaube, dass die Konsequenz, wenn man, man stellt ja nicht weniger als das System in Frage. Also das ist ja dann wirklich so, wie damals, als man Kirche und Staat und ich meine, so alleine wie auch damals die Machtverhältnisse aufgeteilt waren, im Mittelalter, als man das dann getrennt hat, also das ist ja hier dann, das wird ja nicht einfach so vorübergehen und wir setzen uns hier an einen Tisch, halten alle Händchen und singen Tumba Wah und dann sagen wir jetzt, okay, wir trennen jetzt Staat und Geld. Aber ich glaube, dafür sind sie immer noch nicht bereit. Die Indizien häufen sich, das meine ich ja mit meiner Aussage, immer wieder in dem Alltag, aber ich glaube nicht, dass es so schnell kommt. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr viel schlechter werden müssen. Mhm. Ob wir auf argentinisches Niveau, das hoffe ich jetzt auch nicht, herabsingen, das glaube ich nicht. Aber ich bleibe, wie gesagt, immer wieder bei Stelter. Die werden dieses System ausdrücken wie eine Zitrone bis zum letzten Tropfen. Und wenn es dann Bumm macht, dann müssen wir als Volk die Scherben aufkehren und wieder bei von vorne anfangen. Und ja, es gibt Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Und am Ende des Tages muss dann aber auch jeder so ein bisschen, da sind wir ja wieder bei der Selbstverantwortung, wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht, dann müssen die Leute natürlich dann auch die Konsequenzen tragen. Wer dann halt im Dauerschlaf vor die Wand gefahren ist, man kann halt am Ende des Tages, das klingt jetzt furchtbar kalt, aber nicht jeden retten. Also ich habe jetzt für mich auch im Umfeld um den Satz noch, ich habe sehr, sehr früh Leute darauf aufmerksam gemacht, meinen engsten Freundeskreis und habe gesagt, hey, hier ist eine Chance, das ist quasi so ein Hedge gegen alles, ja, guckt euch das an. Aber ich persönlich, dass ich jetzt tatsächlich aktiv irgendwie in der Gegend rumlaufe und Leute Orange zu pillen, das mache ich nicht mehr. Das ist mir die Mühe nicht wert, weil ich denke, es gibt so geile Bücher, es gibt so coole Podcasts wie dein und YouTuber und so weiter. Da sollen die Leute sich deshalb angucken, statt irgendeinen anderen Mist irgendwie auf TikTok, wie sie sich die Nägel lackieren oder sonst irgendeinen Quatsch. Am Ende des Tages ist jeder für sich selber verantwortlich.
Deswegen versuche ich auch eben diese Themen abseits von diesem Trading, Geld verdienen, Investment zu behandeln, weil das ist A, nicht nachhaltig und B, ist es gar nicht mein Zugang. Ich habe das schon oft gesagt und ich sage es gerne immer wieder. Ich würde vielleicht gar nicht hier sitzen, wenn ich rechtzeitig Bitcoin gekauft hätte. Jetzt besitze ich nur sehr wenig, wirklich sehr, sehr wenig und bin damit total glücklich, weil auch das verpflichtet und das gar nicht notwendig. Ich habe zumindest den Mut gehabt, mich beruflich in diese Richtung aufzustellen. Das reicht mir schon. Aber hätte ich vielleicht nicht gehabt, wenn ich da jetzt irgendwie auf vielen Bitcoin sitzen würde, hätte ich mich lieber zurückgezogen. Aber so sehe ich da eigentlich keinen Stress, ja, weil selbst wer jetzt noch 0,1 kauft, hat noch viel zu viel, sage ich mal, ja. Ist ja wahr. Wir müssen da viel bescheidener sein. Diese FOMO, dieses ich habe nicht genug, bla bla bla, ja. Aber also was mir auch auffällt, auch bei denen es besser geht, ja, die quasi auch in dem System noch auf der Butterseite sind, da gibt es ja auch viele, die wissen, es kann so nicht weitergehen. Und die haben dann vielleicht krasse Ideen zum Klimaschutz oder kommen irgendwie mit einer Postwachstumsgesellschaft ums Eck oder so, ja, weil sie sich denken, und ich habe erlebt das auch immer wieder und ich finde das faszinierend, weil da ist ein Bewusstsein da oder es taucht langsam auf, Ja, aber eigentlich kenne ich jetzt außer Bitcoin keine echte Lösung. Daher kommt ja auch dieses Meme, Bitcoin fixes this. Klar kann Bitcoin alleine gar nichts erreichen, ja, so in dem Sinn. Aber es ist das Einzige, das ich kenne, das zumindest etwas erreichen kann. Für dich selber und dann auch für dein Umfeld und dann vielleicht auch für dein Land, für deine Region oder was auch immer. Ich komme ja noch aus einer Zeit, in der die Probleme besprochen wurden auf Panel-Diskussionen und dann haben alle ganz betroppert reingesehen und gesagt, ja, dann müssen, was machen wir jetzt? Ja, müssen wir das besser kommunizieren. Und dann gab es Brötchen und Sekt. Und das wollen die jungen Leute heute nicht mehr. Die jungen Leute wollen Lösungen und die einen gehen in das eine Extrem, kleben sich auf die Straße und verlangen dann Tempo 100. Das ist dieses typische, der Staat wird es schon lösen. Jetzt, ich zwinge ihn jetzt dazu. Aber das ist natürlich nicht sehr nachhaltig und die werden sich wahrscheinlich auch sehr blöd vorkommen in ein paar Jahren. Aber die anderen packen halt an und bauen auf und Bitcoin ist dafür für mich das beste Tool, sowohl mental als auch in der Praxis.
Ja, da kein Widerspruch. Ich finde es nur bemerkenswert, also weil du jetzt die Jugend ansprichst oder generell, das hat das nicht nur auf die Jugend zu tun, weil du sagst, sie fordern Lösungen ein. Und da finde ich immer so dieses Narrativ, naja, die Rechten, also jetzt egal welche Partei in welchem europäischen Land, das sind immer die Rechten, die Populismus machen und einfache Lösungen bieten. Und wenn ich mir dann, ich finde das Beispiel halt so schön, wenn ich mir denke, so, also die einfachsten Lösungen bieten ja eigentlich immer die Linken an. Ja, so wir in Deutschland, wir machen das Tempo 100 und alles ist, wir haben jetzt quasi die Welt gerettet. Und ich stimme dir auch zu, dass es dann andere gibt, die dann einfach was machen und dabei ist jetzt nicht nur Bitcoin, sondern irgendwelche coolen Sachen erfinden, die quasi uns billige, saubere Energie bescheren oder was auch immer sie tun. Also die versuchen, irgendwas zu ändern. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich in der aktuellen Zeit sehr, sehr befremdlich finde, ist jetzt mal grundsätzlich dieser negative Ausblick, jetzt ne, von mir als Pessimisten, dieser negative Ausblick irgendwie, wir werden enden, die Menschheit und es ist alles ganz, ganz furchtbar und es wird dann immer, also wir müssen uns für das schämen, wir müssen das korrigieren und was wir alles falsch gemacht haben, wo ich mir denke, also der Erfolg, sei es jetzt des Kapitalismus oder der Erfolg der Demokratie und eigentlich der Erfolg des Lebewesen Mensch mit all seiner Genialität, es ist ein so dramatisches Erfolgsmodell. Wenn wir zurückblicken, was wir in den letzten 100 Jahren geschafft haben, wie viele Menschen wir aus der Armut gehoben haben, mhm, wie viele Menschen wir Zugang zu sauberem Wasser, zu Bildung etc., das wird dann immer so öffentlich hingestellt, als müssten wir jetzt auch tatsächlich, oder die Weißen müssen sich schämen für die Sklaverei. Natürlich war das scheiße, aber es waren doch Weiße, die es abgeschafft haben. Und wenn man sich an der Geschichte ausguckt, Sklaverei ist ja jetzt nicht von Weißen erfunden worden. Sklaverei gab es schon immer und es ist immer furchtbar, aber letztendlich waren es die Weißen, die es abgeschafft haben. Und diese Bewegung im Sinne von dieses Negative und für einfache Lösungen werden wir quasi uns weiterentwickeln. Nee, in Entwicklung steht, dass man sich hinsetzt auf seinen Arsch, sich anstrengt, sich irgendwie eine handwerkliche Tätigkeit oder irgendwas anderes aneignet und dann die wirklich Sachen treibt und weiterentwickelt. Und ich finde, das ist eigentlich eines der ganz, ganz großen Probleme, die wir heute haben, dass die, also gerade auch in Deutschland, dass dieses Leistungsprinzip, also diese gesellschaftlichen Grundwerte werden in irgendeiner Form nicht mehr hochgehalten. Ja, die jetzt gibt's in den, habe ich jetzt gehört von einigen Eltern, es gibt jetzt keine Zeugnisse mehr oder hier bei der, wie heißt es, Bundesjugendspiele, es gibt jetzt keine Gold, Silber und Bronze, es gibt nur noch Teilnahmebestätigung, wo ich mir denke, so, was wollen wir denn? Wollen wir jetzt irgendwie so, wir sind die Borg, so wie bei Star Trek, alle gleich. Also es ist für mich schon Sozialismus im Ansatz. Und es wird den Leuten antrainiert, dass der Staat die Lösung bietet. Und bei der Frage stelle ich halt immer die Leuten meine Frage, welche Erfahrung habt ihr mit dem Staat gemacht? Also es sind Leute wie ein Elon Musk oder es sind Leute, keine Ahnung, wie Richard Branson oder, keine Ahnung, Edison, ja, die irgendwie die Welt vorbeigebracht haben mit Genialität, aber doch nicht im Sinne von einfach mit Stagnation und mit dem Status quo. Und das ist so, das, was mich so bewegt, ist so dieser gesellschaftliche Stillstand, der propagiert wird als so, wenn wir das so machen, dann ist es richtig. Ich glaube, das müssen wir auf den Kopf stellen. Und da sehe ich aber auch eine Gegenbewegung und Bitcoin trägt natürlich seinen Teil dazu bei, weil es inhärent die Selbstverantwortung nach vorne stellt, die einem ja so in der Gesellschaft jetzt mehr und mehr abgenommen wird.
Also ich habe noch nie und ich sehe auch nichts dermaßen Transformatives wie Bitcoin, weil ich auch die Änderung bei den Menschen sehe. Und zwar im absolut positiven Sinne. Und dieses, ich war zum Beispiel in El Salvador, habe ich mich mit einem Bitcoiner unterhalten, und dann habe ich, der lebt in, glaube ich, Stuttgart, es kommt aber aus Frankreich, ja. Und dann habe ich irgendeinen einen dummen Scherz gemacht, der damit zu tun hatte, dass er aus Frankreich kommt, ja. Und der war eh cool drauf und so, er war nicht beleidigt, aber er hat mich schon darauf hingewiesen, dass er sich selbst als Bitcoiner sieht, nicht als Franzose. Und das finde ich zum Beispiel total faszinierend, weil das ist etwas, was wir zum Beispiel in Europa immer versucht haben und nie erreicht haben. Ja, diese Definition, ich bin Europäer, so, ja, da gibt es nur so ein paar Vollirre in Brüssel, die das von sich behaupten. Aber ich bin Bitcoiner, das funktioniert. Weil da hast du auch wirklich eine Basis, eine Wert, eine, also im wahrsten Sinne des Wortes, eine Wertebasis, mit der du arbeiten kannst, ja, und die dich verbindet. Und das macht mich eigentlich wieder sehr optimistisch, weil ich ja auch weiß, und das könnte jetzt auch eine Art Versuch sein, dieses sehr ausufernde, aber sehr interessante Gespräch zu einem Ende zu leiten, weil wir ja wissen, dass das Kernproblem, du hast es auch gelernt in der Finanzkrise, in der Eurokrise, das Kernproblem hat halt was mit dem Geld zu tun. Nicht, weil das Geldsystem so angelegt war von bösen Menschen, sondern weil es einfach in Wahrheit die einfachste Lösung ist, am Schluss einfach Geld zu drucken. So, deswegen, wie du richtig auch sagst, deswegen wird auch nichts verändert. Die werden das so lange an die Wand fahren, bis es eskaliert. Und in Argentinien hat es, glaube ich, 3 oder 4 Hyperinflationen gebraucht, bis die Menschen endgültig gesagt haben, es reicht. Ja?
Leider, ja. Also ich fand das Gespräch auch sehr, sehr nett. Ich hoffe, ich konnte irgendwie vielleicht das den einen oder anderen Gedankengang unterbringen und sag ganz, ganz herzlichen Dank.
Dirk, ich danke dir. Ich glaube, Bitcoin im Konzern oder was ich ursprünglich draufschreiben wollte, kann ich jetzt vergessen. Das war, da muss ich mir noch einen knackigen Titel einfallen lassen. Wie findet man dich denn im großen, weiten Internet?
Man findet mich auf LinkedIn. Und ich habe einen kleinen Reiseblog, da kann ich dir gerne den Twitter-Handle geben. Der heißt To the Moon. Man mag es gar nicht glauben, aber die Adresse 21 und dann hemoon.com war sogar noch frei. Und wenn du die 1 halt als T liest, dann hast du To the Moon. Das war so ein bisschen mein Umweg, aber ich kann dir...
Bist du drauf gekommen, dass du das in einem Podcast schlecht beschreiben kannst, ne?
Ja, genau. Ja, das stimmt, ja. Aber ich habe es mir trotzdem gesichert. Und ich konnte es gar nicht glauben, dass die tatsächlich noch verfügbar ist. Aber ja, genau.
Alright. Ich danke dir vielmals. Ich packe alles in die Shownotes und wir sehen uns das nächste Mal bei der einen oder anderen Bitcoin-Konferenz.
Ich freue mich und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.